Ich erinnere mich noch dran, dass ich auch wirklich mit meinem Vater dann morgens vor die Schule gelaufen bin, und vor der Schule stand und zusammengebrochen bin, weil ich einfach, strömten die Leute alle lang und ich war einfach überfordert und es ging einfach nicht. Ich konnte da wirklich nicht hingehen. Die haben dann zum Beispiel eine Leseecke für mich eingerichtet, dass ich nicht auf den Pausenhof musste, wirklich das Gefühl hatte zu ertrinken. Und für mich war das damals dann mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, denn für mich war klar, ich kann nicht in eine normale Schule zurück vorerst. Es geht einfach, es ist einfach nicht möglich. Ja, ich denke auch, das ist eine ganz gute Botschaft, es lohnt sich zu kämpfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute richten wir den Blick im Gespräch auf eine etwas andere Perspektive als in den meisten Folgen. Wir springen ein bisschen in die Jugendzeit und auch ins Kindesalter. Ich unterhalte mich heute mit der 15-jährigen Vivian. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Und
Hallo.
wir sprechen heute über Vivians Erfahrungen, insbesondere vor dem Hintergrund ihres Erlebens als Schülerin.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Vivian, ich bin 15, werde bald 16, gehe noch zur Schule und mache dieses Jahr meinen Abschluss und würde so ein bisschen ja berichten, wie meine bisherige Schullaufbahn aussah.
In welcher Klassenstufe bist du jetzt gerade momentan?
Ich bin gerade in der 10. Und mache dann jetzt quasi 2024 meinen mittleren Schulabschluss. Genau, und würde dann gerne in die Oberstufe gehen.
Ich würde dich gern am Anfang einmal so ja etwas einleitend, um das Thema aufzumachen, fragen, wenn du das Wort Schule hörst, was kommt dir da als erstes in den Kopf und was denkst du da?
Auch wenn ich jetzt sehr lange schon auf keiner Regelschule mehr bin, habe ich ein ganz klassisches Bild von Schule im Kopf. Wenn ich jetzt so das ans Wort Schule denke, denke ich am ehesten, glaube ich, tatsächlich an die Grundschule, auch wenn das ja jetzt bei mir schon eine Weile her ist. Aber es ist eigentlich grundsätzlich ein relativ positiv geprägtes Bild. Also es war lange Zeit auch wirklich ein totales Panikwort für mich. Also lange hat wirklich das Wort Schule in mir große Panik ausgelöst und einen sofortigen Fluchtreflex. Aber mittlerweile ist es tatsächlich eigentlich ein relativ positiv verbundenes Wort.
Also hat auch da eine Veränderung stattgefunden.
Ja, definitiv ganz viel. Also es war, hat sich gewandelt, so mit der Zeit, und mit den Veränderungen.
Aber das heißt, die erste Zeit bist du so ganz neutral so durch die Schule eigentlich gegangen. Also du bist morgens hingegangen, hast deinen Schulalltag da
bewältigt. Ja, durch die Einschulung. Also ab da wurde es dann langweilig. Ich habe mich ab Tag 1 in der Schule gelangweilt, leider.
Wie hat sich diese Langeweile geäußert oder wie hat die sich für
also,
dich spürbar
ich weiß
gemacht?
Nicht, ob das vielleicht Leute auch irgendwie oder Zuhörer von ihren Kindern kennen, aber die ersten Wochen sind geprägt von 1 plus 1 und 1 plus 2 und wir malen jetzt mal ein A und danach malen wir mal eine ganze Seite ein B. Also das ist so der Kram, mit dem man sich in den ersten Wochen Schule beschäftigt und ich habe mich sofort gelangweilt. Ich fand es einfach nur öde, habe dann da gesessen, habe meine Aufgaben schnell durchbekommen und saß dann halt da und wusste nichts mit mir anzufangen, weil ich das uninteressant fand. Ich konnte vor der Schule, bevor ich eingeschult worden bin, habe ich mir schon Lesen beigebracht, konnte auch schon relativ gut schreiben. Also das war nichts, was irgendwie spannend gewesen wäre, aber das hat keiner verstanden. Also ich hatte in meiner Klasse anfangs nicht wirklich Freunde, aber ich hatte eine Freundin in der Stufe über mir und bin dann quasi in ihren Freundeskreis mit aufgenommen worden so ein bisschen und habe dann denen versucht zu erklären, Mann, das ist so langweilig, ich will doch nicht den ganzen Tag damit verbringen, eine 3 zu malen. Und das hat aber keiner verstanden. Also die waren dann irgendwie, naja.
Wie haben die reagiert? War das eher so, ja, sei doch froh, dann musst du nicht so viel machen oder hilf doch denen, die das noch nicht so gut können? Oder was war
also
da so
deine? Also ich erinnere mich noch dran, dass dann ein Mädchen irgendwie meinte, naja, aber es ist ja auch irgendwie wichtig, dann zu wissen, dass wie man eine 2 richtig schreibt. Ich glaube, die waren einfach so ein bisschen, wirken so ein bisschen überfordert damit, als keiner wirklich nachvollziehen konnte und sie nicht wirklich wussten, was sie dazu sagen sollten. Aber ich erinnere mich da an so ein Gefühl von Ratlosigkeit so ein bisschen.
Mhm. Die Überforderung der anderen, die du
ja,
gespürt
genau.
hast.
Mhm. Ja, genau.
Jetzt hast du ja gerade in der Einleitung, hast du ja an einer Stelle diesen Begriff Panik und Fluchtreflex in den Mund genommen. Ist das was sich in der Zeit schon hat angefangen einzustellen, dass du im Grunde diese Langeweile sich in diesen Stresssymptomen geäußert hat? Oder ist das was in einer Entwicklung gemündet ist und erst später relevant wurde? Wie würdest du das rückblickend so ja beschreiben, wie sich das entwickelt hat?
Also ans erste halbe Jahr, so erste Klasse, erinnere ich mich nicht wirklich. Ich erinnere mich halt, dass ich mich gelangweilt habe. Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass ich springen könnte in die 2. Klasse. Ich durfte dann da eine Woche testen. Die Lehrerin hat dann irgendwie von mir verlangt, dass ich den gesamten Stoff dieses halben Jahres aufholen müsste. Also die war quasi der Meinung, wenn du so schlau bist, kannst du das ja nachholen. Dann saß ich auf einmal zu Hause mit einem Packen von, keine Ahnung, 20, 30 Blättern und war völlig überfordert. Also ich erinnere mich dann noch an die Matheblätter, das war viel zu schwer für mich. Das konnte ich damals noch nicht, deswegen bin ich nicht gesprungen. Aber es war auch irgendwie klar, dass ich von meiner Lehrerin nicht weg wollte, die ich in meiner eigentlichen Klasse hatte. Und die ganze Klasse, in die ich hätte springen sollen, war auch irgendwie so, was macht der Winzling hier? Also da war ich tatsächlich auch, habe ich mich überhaupt nicht aufgehoben gefühlt. Das war kein schönes Gefühl. Und in der 2. Klasse kam das dann das erste Mal, dass ich irgendwie gemerkt habe, boah, mir geht's hier wirklich gar nicht gut. Also ich komme hier überhaupt nicht klar. In der 2. Klasse bin ich dann irgendwann tatsächlich ausgestiegen aus der Schule. Ich habe einfach gemerkt, es geht nicht mehr, ich kann da nicht hin. Hab dann auch wirklich, das hat sich wirklich ausgewachsen zu einer richtigen Panik. Ich erinnere mich noch dran, dass ich auch wirklich mit meinem Vater dann morgens vor die Schule gelaufen bin. Und vor der Schule stand und zusammengebrochen bin, weil ich einfach strömten die Leute alle lang und ich war einfach überfordert und es ging einfach nicht. Ich konnte da wirklich nicht hingehen.
Was war das denn? Also das war ja dann mehr als in Anführungszeichen nur diese Langeweile, die du gerade beschrieben hast. Da kamen ja noch andere Dinge hinzu. Also wenn du sagst, Menschen strömen, da höre ich eben diese Sache mit ja der Tendenz zur Reizüberflutung auch raus. Mhm. Einfach so dieses ganze Setting. Was genau hat dich daran so überfordert? Wie würdest du das jemandem erklären, der davon keine Ahnung hat?
Also ich habe mich oft relativ schutzlos gefühlt, glaube ich. Ich habe mich schon immer mein ganzes Leben lang immer eher an die Erwachsenen als an die Kinder gehangen. Es gibt irgendwie noch so ein Bild aus der Krabbelgruppe von mir, alle spielen und ich stehe neben der Betreuerin. Und das beschreibt das ganz gut, wie das irgendwie aussah. Das durfte ich da aber nicht, weil natürlich die Lehrer nicht ständig irgendwie so ein Zwerg an sich dranhängen haben wollten. Und da war dann oft so ein bisschen so, naja, jedoch mal, ich habe dann auch tatsächlich irgendwann Freunde gefunden, war mit denen auch sehr glücklich, war aber in der Schule einfach überfordert. Ich war sehr oft krank zu der Zeit. Ich hatte einfach ein ganz schwaches Immunsystem nur und war einfach ständig erkältet. Nichts Schlimmes, aber ich habe ganz viel gefehlt in der Schule. Hatte dann riesige Berge an Aufgaben, die ich nacharbeiten musste, die mich gelangweilt haben. Es war aber schlicht so viel, dass ich es einfach nicht aufholen konnte. Es war einfach zu viel. Dann kamen so Sachen wie Sportunterricht dazu. Ich denke mal, das wird vielen Menschen gerade mit der Hochsensibilität was sagen, das Problem. Ich war zu der Zeit nicht unsportlich. Ich hatte irgendwie einen anderen Sport, aber es war einfach, die Turnhalle war unglaublich laut und es war voll mit Menschen. Ich konnte mit Bällen zum Beispiel noch nie was anfangen. Ich laufe immer noch weg, wenn ein Ball auf mich zufliegt. Da bin ich einfach raus. Das kann ich einfach nicht. Also es war so eine Grundüberforderung. Es war auch zu der Zeit zu Hause nicht einfach bei uns. Also meine Mutter war ganz viel unterwegs. zu der Zeit, war selbstständig und das hat mir natürlich dann auch, da hat mir ganz viel Sicherheit, glaube ich, auch gefehlt. Aber ich habe mich einfach rettungslos überfordert gefühlt.
Also da schwingt so mit, es spielen dann eben auch oft oder meistens viele Dinge so ineinander, die ja dann sich so gegenseitig verstärken oder beeinflussen. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann ja gerade eben bei Kindern, bei Jugendlichen so irgendwelche Helfersysteme auch anspringen sollten, im besten Fall, weil sie irgendwie merken, ja, irgendwas läuft hier nicht so ganz rund. Irgendwie braucht dieser junge Mensch jetzt Unterstützung, was das auch immer bedeutet. Wie kannst du dich erinnern, ist das bei dir gewesen, dass so das erste Mal irgendwie klar war oder dass so eine Maschinerie, sag ich mal, in Gang gesetzt wurde, dass man dich da irgendwie unterstützen wollte, dass man dir helfen wollte? Und waren das dann letztendlich auch Dinge, die da angeleiert wurden, die irgendwo was gebracht haben? Oder hat das am Ende eigentlich alles immer nur ins Leere geführt?
Da muss ich wieder meine Lehrerin einbringen. Die hat gemerkt, dass es mir nicht gut ging, war aber relativ ratlos. Wir waren ihre erste eigene Klasse. Die war gerade irgendwie mit dem Studium fertig und wusste einfach nicht so richtig, wie sie mir helfen kann. Ich muss auch dazu sagen, meine Grundschule ist hier so eine relativ kleine Dorfgrundschule. Hier wird aber auch wirklich, das ist, kann man sich so ein bisschen wie so ein Gymnasium unter den Grundschulen vorstellen. Also die legen wirklich Wert darauf, dass ihre Kinder wirklich gut vorbereitet sind auf ihrer weiteren Schullaufbahn und sind da wirklich hinterher, dass es den Kindern gut geht. Es war aber mit meinem Fall einfach irgendwie, ja, so eine Überforderung. Ist da so ein Grundgefühl, an das ich mich erinnere. Bei ganz vielen Leuten. Meine Eltern wussten es auch nicht. Es war halt irgendwie klar, dass ich einfach super viel krank war, sehr viele Fehlstunden hatte, aber dennoch mit dem Stoff keine Probleme hatte. Also das ist wirklich irgendwie so ein Ding, woran ich mich da erinnere, was dann kam irgendwann. Wir hatten eine Frau von außerhalb an der Schule, die so ein bisschen wie so eine Seelsorge war für uns Kinder. Und zu der durfte ich dann ab und zu mal gehen. Das war aber schon später, das war schon dritte, vierte Klasse, glaube ich. Das hat geholfen, weil ich da so ein bisschen Probleme mit Freundinnen und so loswerden konnte. Aber das so richtig was gegriffen hätte im Sinne von, wir helfen dir jetzt mal. Also ich habe dann zum Beispiel mehr Aufgaben bekommen oder schwerere Aufgaben, so ein bisschen andere Aufgaben. Ich habe zu der Zeit so Logical, so Logikrätsel, habe ich total geliebt, fand ich total toll. Ich hatte ein Riesenbuch, wo das alles drin war. Sowas habe ich geliebt, die durfte ich dann machen, wenn mir einfach mal wieder mega langweilig war. Aber so richtig geholfen hat das alles nicht.
Es wurde dann sozusagen innerhalb des Unterrichts nach Strategien gesucht, wie man ja dich irgendwie beschäftigen kann, wie du irgendwie so ja, knobeln kannst, ohne dass es jetzt unmittelbar mit dem Unterrichtsstoff zu tun hat. Und genau, das war dann so ein Hebel, der jetzt so ein bisschen an der Hochbegabung angesetzt hat. Aber natürlich diese anderen Belastungsfaktoren und auch so dieses überreizt werden, dieses fehlende Sicherheitsgefühl, was du beschrieben hast, das findet natürlich auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie alles statt. Dass es da ja auch relativ schwierig ist, innerhalb eines so festen Rahmens oder eines so festen Systems eben wie Schule. Du kannst halt letztendlich die Rahmenbedingungen nicht wirklich verändern. Ne? Und dann gibt es halt einfach diese Kinder, für die das einfach tagtäglich eine riesen Herausforderung ist, sich überhaupt diesem Setting zu stellen. Und ich glaube, das wird zwar schon auch recht viel oder immer mehr darüber gesprochen, aber es wird doch auch schnell nach Erklärungen gesucht, die dann irgendwie letztendlich wieder den Fehler auch im Kind irgendwie versuchen herzustellen. Ne? Und dann wird versucht, absolut, da irgendwie rumzudoktern oder irgendwie was zu therapieren oder irgendwas zu verändern, sodass es dann am Ende eben irgendwie weniger Reibung oder Spannungen gibt zwischen Kind und System, so sag ich's mal. Ja. Aber du musstest ja auch die Erfahrung machen, dass sich irgendwie dann letztendlich gar nicht so viel geändert hat und ja, es eigentlich irgendwie immer schlimmer wurde.
Es ging dann weiter mit meinem Wechsel auf die weiterführende Schule, die dann ja unweigerlich kam. Das war für mich sehr, sehr schwer. Ich wollte eigentlich nicht von der Grundschule weg, weil ich einfach dieses Die war einfach, das war relativ klein, es war beschaulich. Also es war mit in der ersten Klasse mit 6 Jahren hat es mich trotzdem überfordert, aber dann später mit 9 und mit 10 war es einfach dann doch ein relativ kleiner Pausenhof und relativ wenig Leute. Ich kannte alle Lehrer, ich kannte fast alle Schüler. Das ist dann einfach ein sehr schönes Gefühl. Ich hatte eine Gymnasialempfehlung. Das Gymnasium, was bei uns hier in der Stadt ist, was erreichbar, das Einzige, was für mich erreichbar gewesen wäre, hat aber irgendwie den Ruf, sehr starr zu sein und nicht wirklich Bereitschaft zu haben, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, wenn es jemandem da nicht gut geht. Deswegen wollte ich da nicht hin und habe mich letztendlich für eine Gesamtschule entschieden, die auch noch eine Ganztagsschule ist, auch hier in der Stadt, also erreichbar, aber mit über 1000 Schülern und dreimal die Woche bis 3:45 Unterricht.
Okay.
Also lauter Faktoren, wo ich damals schon gedacht habe, ja, das wird wahrscheinlich happig, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und da nahm dann, würde ich jetzt so sagen, die Katastrophe erst so richtig ihren Lauf. Also ab da wurde es einfach nicht mehr besser. Ich war eigentlich dauerhaft überfordert. Ich habe mittlerweile dann da wirklich 2 bis 3 Fehltage die Woche gehabt, die ich nicht gehen konnte, weil ich so Bauchschmerzen hatte oder Kopfschmerzen. Ich habe jeden Samstag einfach mit Kopfschmerzen im Bett gelegen und war einfach regelrecht krank. Habe weiterhin Stoff verpasst natürlich, habe weiterhin trotzdem gute Noten geschrieben. Habe zum Glück auch da wieder Freunde gefunden und bin nicht irgendwie zur totalen Außenseiterin geworden. Mit Mobbing musste ich nie Erfahrungen machen, da bin ich sehr, sehr froh drum. Auch da an der Gesamtschule gab es wieder Versuche zu helfen. Die haben dann zum Beispiel eine Leseecke für mich eingerichtet, dass ich nicht auf dem Pausenhof musste, wirklich das Gefühl hatte zu ertrinken. Ich bin auch in der 5. Klasse wieder, ich bin die erste Woche der 5. Klasse bin ich zur Schule gegangen und dann war vorbei mit meiner Energie. Dann konnte ich schon wieder nicht mehr und bin 3, 4, 5 Monate, ich glaube bis nach den Weihnachtsferien, bin ich dann nicht in die Schule gegangen, in der 5. Klasse, weil ich einfach, es ging nicht, es war so viel.
Was hatte das denn eigentlich für Konsequenzen? Weil ich meine, wir haben ja nun mal diese Schulpflicht hier in Deutschland. Wenn man so lange fehlt, in was für einer Art und Weise wird man denn dann da aufgefordert? Oder du hast gerade auch schon Jugendamt erwähnt. Wann kommen da welche Instanzen ins Spiel? Also das ist ja nicht so, dass man mal eben irgendwie 4, 5 Monate der Schule fernbleiben kann.
Nein, das ist absolut nicht der Fall. In meinem Fall tatsächlich überraschend wenig Konsequenzen. Also ich hatte dann mal irgendwie die um sowas kümmert bei uns in der Schule und eine meiner Klassenlehrerinnen sind dann irgendwie zu uns nach Hause gekommen, haben geguckt, wie sie mir helfen können. Es war dann auch die Sonderpädagogin von der Schule mit involviert, aber es gab recht wenig Konsequenzen tatsächlich, überraschenderweise. Also da ist wenig passiert dann. Ich durfte danach dann ein paar Wochen quasi nur kurze Tage machen. Man musste die 3 langen Tage nicht komplett da sein. Sowas zum Beispiel, mir wurde geholfen, irgendwie dann Stoff aufzuholen, den ich verpasst habe. Also es ist relativ wenig Negatives und recht viel Positives passiert, so würde ich das jetzt beschreiben.
Das finde ich auch auf jeden Fall schön, das mal so herauszustellen, denn es nützt ja auch niemanden etwas und das kann man häufig oder nimmt man manchmal so wahr, dass dann so ein Systembashing irgendwie losgeht und es irgendwie nur auf das böse Bildungssystem irgendwie eingedroschen wird. Das ist aber letztendlich auch nicht die Lösung der Sache, ne, sondern ein Gespräch miteinander. Und ich denke auch, dass man die Bemühungen auch durchaus mal hervorheben darf. Und es gibt viele Menschen, die sehr wohlwollend unterwegs sind in diesem System. Ja, letztendlich aber auch an Dingen natürlich irgendwie, scheitern will ich gar nicht sagen, aber da einfach Grenzen sind, ne, wo man dann auch sagen kann, da spürt man dann auch irgendwie Überforderung auf vielen verschiedenen Ebenen einfach.
In der 5. bin ich dann das erste Mal in eine Diagnostik gegangen, für eine Hochbegabung. Das war allerdings in der Zeit, wo ich die Schule verweigert habe und das Büro der Psychologin war gegenüber von der Schule, in die ich nicht gehen konnte. Und ich war krank an dem Tag, also die Rahmenbedingungen waren, glaube ich, so schlecht, wie sie nur sein können. Dementsprechend niedrig fiel dann der IQ-Test aus. Immer noch über dem Durchschnitt, aber unter der Hochbegabung.
Ja, das heißt, du hast da einfach auch unter einer maximal erhöhten Anspannung wahrscheinlich gestanden.
Ja, genau. Ich fand das schrecklich. Ich kannte die Frau, die mit mir den Test gemacht hat, überhaupt nicht. Die hat kaum mit mir geredet. Ich habe mich absolut unwohl gefühlt und war dementsprechend angespannt. Aber da sind schon so Dinge herausgekommen, wie irgendwie, ich glaube, ich hatte in der 5. Klasse mit 10 schon das Allgemeinwissen von einer 18-Jährigen. Also gerade an solchen Dingen merke ich das bis heute. Und dann kam aber, als ich zurückkam, kamen die Versuche, mir zu helfen. Ich durfte für das 2. Halbjahr der 5. Klasse 2-mal in der Woche in die 8. Klasse in Deutsch gehen. Mhm. In eine Klasse, die ich total toll fand. Ich bin da relativ schnell zu sowas wie, ja, dem Maskottchen der Klasse geworden. Die mochten mich alle total gerne. Ich war da absolut glücklich, habe da sogar dann Arbeiten mitgeschrieben. Und das war dann so ein bisschen, ja, mein Safe Space in der Schule.
Das ist für die Zuhörerinnen an dieser Stelle, das ist ja dieses Drehtürmodell, ne? Das ist nochmal so ein bisschen vorgeschaltet vom Klassenspringen, also dass man in bestimmten Fächerbereichen eben Jahrgangsstufen höher geht und nicht aus seinem ursprünglichen Klassenverbund eben komplett gerissen wird. Das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr gängige Fördermethode für hochbegabte Schülerinnen. Und ja, hast du dann an der Stelle auch positive Erfahrungen mitgemacht?
Da habe ich mich sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Und
das heißt, du wurdest also jetzt nach dieser ersten Diagnostik schon innerhalb der Fördermöglichkeiten für Hochbegabte gehandelt, sag ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass vorher auch in den Gesprächen mit der Sonderpädagogin und so weiter, dass dort vor allen Dingen ja diese Begrifflichkeit von Schulangst wahrscheinlich im Fokus stand.
Also es war irgendwie klar, es geht mir da nicht gut. Aber so richtig benannt hat das keiner.
Wann ist denn das erste Mal diese Idee von Autismus in den Raum geworfen worden? Beziehungsweise wie kann das eigentlich sein, dass das so lange gar nicht die Idee aufgekommen
Tatsächlich
ist?
Tatsächlich wurde das überhaupt nicht in den Raum geworfen. Nie. Also ich glaube, da würde ich jetzt einfach, um das zu erläutern, würde ich so ein bisschen weiter in der Schulgeschichte gehen.
Ja.
Ich bin dann in die 6. Klasse gekommen. Es wurde nicht besser. Riesenüberraschung. Und als ich in der 6. Klasse war, im 2. Halbjahr, kam dann Corona. Also das war dann der Februar oder März, wo die Schulen auf einmal zu waren.
Fluch oder Segen für dich?
Absolut Segen damals, muss ich tatsächlich so sagen. Ich bin richtig aufgeblüht. Mir ging's gut. Ich konnte in meinem Tempo arbeiten. Ich konnte zu Hause arbeiten. Ich musste nicht in der Schule sitzen mit lauter anderen Menschen, die laut waren, die irgendwie geredet haben, die mich abgelenkt haben, wo ich einfach nur unglücklich war. Ich durfte zu Hause sein. Ich bin auch wirklich körperlich gesund geworden. Ich war ja bis dahin auch wirklich nach wie vor 2-3 Tage die Woche nicht da, war einfach ständig krank, hatte super viel, auch wirklich fast migränemäßige Kopfschmerzattacken und war dann wirklich gesund. Also ich habe es auch wirklich körperlich gemerkt. Und in dem Sommer habe ich dann irgendwie, haben wir eigentlich als Familie beschlossen, ich gehe nicht mehr zur Schule. Es war uns einfach allen klar, wir müssen die Reißleine ziehen, es funktioniert einfach nicht. Und wir hatten alle drei keinen Plan, was wir jetzt machen, weil in Deutschland existiert nun mal diese Möglichkeit, einfach nicht zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Das ist leider einfach durch Schulpflicht komplett geblockt. Also es ist einfach klar, man geht zur Schule. So, Punkt. Und dann fing eine lange Orgie an von Gesprächen mit der Schule und da habe ich mich dann auch in eine Diagnostik ein zweites Mal begeben müssen, habe dann nochmal einen Hochbegabungstest gemacht, der dann überraschenderweise viel höher ausfiel natürlich als der erste.
Finde ich auch wirklich nochmal interessant, dass du das so berichtest, weil das auch nochmal verdeutlicht eben, wie viel Einfluss, ne, Verfassung, Tagesform, Rahmenbedingungen einfach haben können auf so ein Testergebnis und das, was immer mitinterpretiert werden muss.
Mhm. Ja, absolut. Das ist auch absolut nichts, was man irgendwie, das ist auch wirklich, finde ich auch wichtig mit einzubeziehen, dass man sich auch wirklich wohlfühlen muss, weil bei dem zweiten Termin habe ich mich wohlgefühlt, mir ging's gut, ich war gesund, ich mochte den Ort, wo ich das machen durfte, wirklich sehr gerne. Und ja, da habe ich dann in der Luft gehangen, mehr oder weniger. Und zwar auch allen nicht klar, ob irgendwann einfach das Jugendamt vor der Tür steht und sagt, so, jetzt geht's aber trotzdem in die Schule. Ist tatsächlich nicht passiert, weil irgendwie klar war, ich mache diese Diagnostik und irgendwie passt es schon. Also da habe ich wenig Erinnerung, dass da irgendwas passiert wäre, was Drama gemacht hätte. Und Anfang Mai 2021 war das dann, habe ich meine Diagnose erhalten. Das war damals atypischer Autismus mit massiver Schulangst und Empfehlung, auf eine Online-Schule zu wechseln.
Jetzt wird's spannend. Ja, es war vorher auch schon spannend, aber jetzt werden wahrscheinlich einige aufhorchen.
Ja, genau. Die Schulangst habe ich von dem Psychologen damals mehr oder weniger diagnostiziert bekommen, damit er diese Empfehlung für eine Online-Schule ausstellen kann. Für mich kam diese Autismusdiagnose aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung von Autismus. Ich wusste wirklich rein gar nichts über Autismus. Also wirklich, ich hatte keinerlei Vorkenntnisse. Meine Mama war regelrecht befreit danach, weil sie einfach endlich mal quasi was Handfestes hatte.
Ja.
Und für mich begann damit dann ein endloser Prozess, den ich bis heute führe, natürlich von Selbstfindung, weil mich das wirklich aus der Bahn geworfen hat. Also ich hatte dann 2-3 Wochen, würde ich sagen, so ein absolutes Hoch, wo ich irgendwie gedacht habe, wow, das macht auf einmal Sinn und das macht Sinn und das macht Sinn. Ja. Also ich denke mal, das werden viele kennen.
Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du gemerkt hast, aber die Schwierigkeiten sind ja nach wie vor noch da.
Genau. Ja, erstens das und zweitens habe ich dann aber auch gemerkt, okay, so richtig wohl fühle ich mich damit gar nicht. Ich habe dann später auch angefangen, mich mit der psychologischen Definition von Autismus zu befassen, die ich persönlich sehr unbefriedigend finde, weil es einfach nichts darüber aussagt, wie es sich anfühlt als Person mit Autismus.
Ja, das ist halt die Sache mit dem Spektrum, ne?
Ja, genau. Ja, und so ging das dann weiter. Ich bin dann, habe ja die gesamte 7. Klasse keine Schule gehabt und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Und zur 8. Klasse bin ich dann auf eine Online-Schule gekommen.
War das etwas, ich habe das tatsächlich auch erst jetzt im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themen mitbekommen, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt. Ist das etwas, weißt du das, ob das erst im Rahmen auch der Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat oder wie dieses Konzept Online-Schule, wie das eigentlich gehandelt wird? Also ist das wirklich tatsächlich was für Schülerinnen, die einfach aus verschiedensten Gründen nicht die Schule besuchen können? Ist das irgendwie was, was jedem offen steht? Hast du da ein paar Hintergrundinfos?
Also es ist definitiv nicht erst durch die Corona-Pandemie gekommen, aber hat natürlich dadurch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit, glaube ich, erlangt, als ja dann einfach, also das Homeschooling geht so in die Richtung, wenn ich versuche, Leuten in meinem Alter heute zu erklären, wie das sein kann, dass ich statt in die Schule zu gehen vor meinem Rechner hocke, dann bringe ich auch immer noch das Homeschooling als Beispiel mit ein, weil sich darunter die meisten Leute in meinem Alter halbwegs was vorstellen können, weil sie das einfach mitgemacht haben. Es ist definitiv nichts, was einfach so geht. Das ist auch die Frage, die ich dann oft als erstes bekomme, wenn ich da mit Leuten drüber rede. Es ist gerade auch für Leute, die zum Beispiel in einer normalen Schule einfach total gemobbt werden. Für solche Leute ist es eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit für Leute mit einer sozialen Angst. Es ist eine Möglichkeit für Leute, denen es körperlich nicht möglich ist, eine Schule zu besuchen. Also es ist relativ...
Ja, aber es bedarf dann natürlich spezieller Gutachten.
Und genau, ja. Empfinden. Also nach § 35a muss die Schulpflicht ruhen, damit man auf eine Online-Schule gehen kann. Es ist keine staatlich anerkannte Schule. Genau. Und für mich war das damals dann mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, denn für mich war klar, ich kann nicht in eine normale Schule zurück vorerst. Es geht einfach, es ist einfach nicht möglich. Und da fing das dann an. Da kam dann auch das Jugendamt ins Spiel. Denn das Jugendamt muss sich erstens natürlich darum kümmern, dass es mir gut geht. Da gibt's auch dann einfach Fälle leider von Kindern und Jugendlichen, die nur noch im Schlafanzug zu Hause sitzen und Online-Schule machen und nicht mehr rausgehen und keine Freunde haben und überhaupt nichts machen. Habe ich schon mehrfach gehört von der Schule und vom Jugendamt. Deswegen sind die da natürlich auch so ein bisschen hinterher. Da kommt dann immer als erstes die Frage, hast du denn auch soziale Kontakte?
Achso, ich dachte, hast du einen Schlafanzug an?
Ja, genau. Das ist in der Schule sitze ich ja, also ich sitze dann quasi vor meiner Kamera, vor meinem Rechner, in meinem Zimmer. Also die Lehrer sehen es schon, aber da gibt es einige lustige Geschichten, was Leute dann machen, wenn sie das Gefühl haben, sie sitzen nicht mehr in der richtigen Schule. Also das ist definitiv auch nicht so ganz einfach. Man muss es schon, glaube ich, auch wollen, ein Stück weit. Also es ist.
Aber die Frage nach dem sozial Eingebundensein ist natürlich total naheliegend. Und genau,
absolut.
Das hätte mich jetzt auch interessiert, aber natürlich so auch im Zusammenhang allgemein mit der Frage, ist das eine Lösung, mit der du ja jetzt gut zurechtkommst? Wie ist das für dich dann gewesen, so diesen wirklich tatsächlich relativ ja eindeutigen Cut auch zu machen und sagen, jetzt wird irgendwie das Ganze komplett anders aufgezogen. Konntest du sowas wie innere Ruhe entwickeln oder?
Ja, absolut. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Ich würde auch sagen, es war für mich damals die einzige Möglichkeit, wieder in ein Leben quasi reinzufinden.
Indem auch sowas wie ein Alltagsgefühl zu entwickeln.
Ja, genau, so ein Alltagsgefühl. Ich meine, ich habe auch davor, als Schüler hat man ja immer so ein bisschen das Bild von endlos Ferien. Das wäre doch eigentlich das Schönste. Ich hatte ein Jahr quasi endlos Ferien bis auf diese psychiatrischen Termine. Und ich kann definitiv sagen, dass es überhaupt nicht gut ist. Also mir hat es nicht gut getan. Es ist natürlich cool, so tun und lassen zu können, was man will. Aber es hat keiner Zeit. Ich wurde auch dann ständig irgendwie gefragt. Ich musste dann immer mit dem Hund raus morgens. Und da kam mir die Frage, hast du denn schulfrei heute? Also mir hat es
naja,
nicht
das getan, konnten
in der auch, Luft zu hängen.
Ja, genau. Also dieser Verlust von Struktur, das ist ja auch wirklich was uns die Pandemie im Kollektiv auch irgendwo gelehrt hat.
Ja.
Dass man sich dann doch auf einmal nach so etwas wie Alltag sehnt, weil es uns einfach ja dabei hilft, strukturiert so durch den Tag zu kommen. Und etwas Besonderes wie Ferien oder freie Zeit ist natürlich auch nur in dem Moment besonders, wenn es nicht im Überfluss vorhanden ist.
Ja.
Und es ist ja auch so gesehen nicht selbst gewählt, sondern du bist aufgrund eines Leidensdruckes da rein geraten. Und das sind natürlich, ist natürlich keine Zeit, die man in dem Sinne als Ferien irgendwie beschreiben kann.
Nein,
aber das erklär mal Außenstehenden. Ja, das
ja ist genau. Ja. Ja, es ist auch wirklich, also es wollen auch irgendwie andere Jugendliche, wenn ich davon erzähle, will das keiner verstehen. Aber ich habe dann wirklich, sag dann immer, es ist, also erstens war es ja absolut alles andere als freiwillig. Und es tut aber wirklich nicht gut, weder eine Struktur, also sowohl keine Struktur zu haben, als auch nichts, was man irgendwie kontinuierlich macht. Also ich glaube, man braucht auch so ein bisschen einfach was, worauf man so hinarbeitet, was man so tut an seinem Tag. Also ich glaube, man braucht einfach so ein bisschen so einen Sinn fürs Leben. Das glaube ich schon, das habe ich in diesem Jahr gemerkt, dass zumindest ich das brauche. Und wenn es die Schule ist, das kann sehr befreiend sein, einfach was zu haben, wo klar ist, das ist immer da, das macht man immer. Es gehört einfach, glaube ich, ein Stück weit zum Leben dazu.
Absolut, ja. Und das heißt, da bist du jetzt ja mehr oder weniger angekommen oder das ist jetzt so deine jetzige Situation noch, in der du bist. Genau, mit was für einem Blick schaust du so in die Zukunft? Also was sind deine Pläne? Wie stellst du dir vor, wie es weitergeht? Was wünschst du dir?
Ich habe also definitiv den Plan, in eine Oberstufe zu gehen. Ich will gerne mein Abi machen. Was ich danach machen will, habe ich noch nicht wirklich einen Plan. Ich könnte mir gut vorstellen, irgendwas mit Tieren zu machen. Ich denke tatsächlich jetzt auch drüber nach, wieder in eine Regelschule zu gehen, weil ich das Angebot der Online-Schule einfach, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen durch. Also ich habe auch wirklich irgendwie da jetzt auch alle Türen offen stehen gehabt, aber jetzt nach 3 Jahren, 2,5 Jahren einfach immer alleine arbeiten und immer alleine in meinem Zimmer sitzen, merke ich so langsam, ich habe auch wieder jetzt die innere Kraft gesammelt quasi, um mich in eine Schule zu begeben.
Das ist auch irgendwie eine sehr ermutigende Geschichte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch bedrückend und erschreckend, welche Leidenswege eben doch durchschritten werden müssen. Das konnte man sicherlich im Gespräch sehr gut raushören. Aber eben auch auf der anderen Seite ermutigend, weil es wird so ein Gefühl irgendwie, kommt so hoch von, es gibt irgendwie doch immer Wege und Möglichkeiten. Also natürlich sind die nicht einfach und nicht geradeaus und nicht vorgezeichnet. Aber das, denke ich, wäre doch vielleicht ganz schön, wenn wir das so als Botschaft irgendwie so ein bisschen mit rausgeben könnten heute. Es gibt eben Dinge, die man, wo man sich auf den Weg machen kann, auf die man vielleicht erst gar nicht kommen würde.
Ja,
und am Ende des Tages, ja, lernt man darüber auch eine Menge, wächst vielleicht auch und erfährt auch eine Menge über sich selbst und über das Leben als solches. Und man braucht so ein bisschen, ja, vielleicht den Mut oder auch so diesen Hang zu unkonventionellen Lösungen, um letztendlich für sich das Beste dabei rauszuschlagen. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass du das, und vor allen Dingen natürlich muss man das auch erwähnen, hast du ja auch zwischendurch in Zusammenarbeit mit deinen Eltern.
Absolut, ja.
Ja, dass ihr das so als Team dann auch regeln konntet, denn das darf man ja auch nicht unterschätzen, was so eine...
Das ist auch absolut nicht selbstverständlich.
Nee, das ist ja eine Belastung auch für die ganze Familie letztendlich.
Ja, ja, ich denke auch, das ist eine ganz gute Botschaft, es lohnt sich zu kämpfen. Also es ist einfach, gerade wenn man merkt, es funktioniert einfach wirklich gar nicht, dann lohnt es sich dafür zu kämpfen, dass es einem oder seinem Kind oder wem auch immer gut geht. Also ich glaube, das ist einfach was ziemlich Elementares.
Ja, und auch die Komplexität einfach der Sachen anzuerkennen. Es ist, geht nicht darum, dass Schule per se scheiße ist oder doof ist oder dass irgendwie keiner versteht, was da los ist. Auch in der Familie kann es Herausforderungen geben. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen und am Ende muss man einfach schauen, wie viel Leidensfähigkeit ist irgendwie oder wie ausgereizt ist es. Und letztendlich hat dein Körper da ja auch sehr, sehr klare Signale dann irgendwann gesendet.
Ja.
Und wo dann wirklich klar war, wenn wir das jetzt so weitertreiben, dann geht die Spirale halt einfach immer nur noch weiter nach unten.
Und ja, ich bin mir auch wirklich relativ sicher, dass mich das wirklich gerettet hat damals, dass dann Corona kam und es einfach durch war. Ich weiß nicht, manchmal denke ich drüber nach, was wohl passiert wäre, wenn das nicht gekommen wäre. Ich glaube, ich wäre tatsächlich irgendwann einfach völlig umgekippt. Mhm. Also es ist wirklich, habe ich auch heute noch, mein Körper redet relativ klar mit mir, wenn ich einfach irgendwie mich überanstrenge oder zu viel Stress habe oder in Meltdown regelmäßig gerate, dann ist einfach klar, dass mir das nicht gut tut, dann merke ich das relativ eindeutig. Genau.
Was wäre dir wichtig noch am Ende so rauszuschicken, was Menschen über dieses Thema wissen sollten? Also wenn du, vielleicht wenn wir es so formulieren, wenn du den Leuten drei Sachen über Reizoffenheit, über Autismus, über Hochsensibilität im Kontext von Schule, wenn du denen das sozusagen beibringen dürftest. Was wäre das? Was ist das Wichtigste zu verstehen?
Also ich glaube, das Erste ist ein relativ typischer Spruch, aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einfach offen bleibt. Seid offen, seid auch offen dafür, Vorurteile zu überwinden. Ich erfahre wirklich, ich bin keine typische Autistin. Ich kann in die Augen schauen, ich kann mich sozial bewegen, ich kann für mich selber sprechen. Dass auch Autisten nicht alle gleich sind. Es ist ein riesiges Spektrum, es ist bunt, es ist vielseitig. Also ich glaube, da kann man nicht davon ausgehen, dass ein Kind, was auch im frühesten Alter schon einfach als anders wirkt, sollte man dem definitiv einfach nachgehen. Also ich glaube, das wäre mir wichtig dazu sagen, seid einfach so ein bisschen Offenheit zu bewahren. Zuhören finde ich auch ganz wichtig. Vor allem auch für Leute, die so ein bisschen so das Gefühl haben, sie wissen schon Bescheid. Das erlebe ich auch ganz oft, dass mir irgendwie Leute so gegenüberstehen mit so einem bisschen so einem Blick von, du bist doch aber irgendwie nur ein Teenie und ich bin hier der oder die Erwachsene. Ich beschäftige mich schon Jahre mit dem Thema und trotzdem kann es sein, dass ich anders bin und trotzdem Autistin. Also das ist, glaube ich, da auch wichtig. Und ich glaube, dass Schule an sich einfach so ein bisschen freier werden dürfte, um allen was Gutes zu tun. Also da ist auch irgendwie, ich finde, das hast du auch irgendwie ganz schön zwischendurch mal erwähnt, Schule ist nicht an sich ein schreckliches Konstrukt und es muss nicht jeder gemobbt werden, dem es trotzdem in der Schule nicht gut geht.
Also Veränderungen kann natürlich auch immer besonders gut dann stattfinden, wenn von innen heraus sozusagen aufgezeigt wird, wo Optimierungs- oder Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Und wenn es einfach diese Schülerinnen gibt, die aufzeigen, so geht das hier für mich nicht, dann sind das sicherlich auch Momente, wo Systeme sich verändern können und wo jeder im Einzelnen dann eben auch dazu beiträgt, diese Themen sichtbar zu machen und den Blick darauf zu lenken.
Ja, ich würde mir von der Schule, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Gleichheit wünschen, da, dass auch einfach SchülerInnen sich so ein bisschen mehr mitteilen dürfen und so ein bisschen mehr sagen dürfen, was sie eigentlich brauchen. Dass das nicht so ein Konstrukt ist von, das war aber schon immer so oder so läuft das halt, sondern dass das so ein bisschen mehr darauf setzt, dass man eigentlich, gerade Kinder, finde ich, wissen eigentlich sehr gut meistens, was sie brauchen.
Da damit ist was dran. Geht,
dass da so ein bisschen mehr drauf gehört wird.
Ja, wunderbar. Vivian, ich fand, dass du uns wirklich mitgenommen hast mit tollen Einblicken und sehr echten Einblicken in deine ganz persönlichen Erfahrungen. Das ist nochmal sehr bereichernd, auch für diesen Podcast hier, der ja doch häufig auch eher so das Erwachsenenalter im Blick hat. Von daher möchte ich mich da ganz herzlich bei dir bedanken. Alles, alles Gute für dich und deinen weiteren Weg, nicht nur in der Schule, Schule, sondern auch auf deinem Lebensweg. Und da ist ja wirklich noch ganz viel, was du erwarten darfst. Das ist ja gerade mal der Anfang.
Ja, vielen Dank, dass ich es gut erzählen durfte.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.